Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 286. Podcast-Folge von Schmiedings Blick am 5. Februar. Ich melde mich aus dem verschneiten Hamburg. Holger ist aus Frankfurt zugeschaltet. Heute geht es bei uns, wie angekündigt, schwerpunktmäßig um die Konjunktur in Deutschland und Europa. Mein Name ist Christoph Prang, ich bin Experte für Unternehmenskommunikation bei Berenberg und führe das Gespräch mit unserem Gastgeber Dr. Holger Schmieding. Holger, am Freitag letzter Woche gab es neue Zahlen zur Konjunktur in Deutschland und der Eurozone. Wie sind diese Zahlen ausgefallen?
Chris, die Zahlen waren gar nicht so schlecht. In Deutschland und der Eurozone hat die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2025 jeweils um 0,3% zugelegt gegenüber dem Vorquartal. Das war für beide, für Deutschland und die Eurozone, ein klein bisschen besser als erwartet.
Bist du persönlich mit dem Ergebnis für das Gesamtjahr 2025 zufrieden?
Ja, insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem Wirtschaftsjahr 2025. Wir hatten ja heftigen Gegenwind aus Übersee. Trumps Zolltheater, das schlimmer war als befürchtet. Die subventionierte Konkurrenz aus China, die uns zu schaffen macht. Und dazu kam der stärkere Euro-Wechselkurs, der ja die preisliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft im Vergleich zur Konkurrenz aus anderen Währungsräumen belastet. Und trotzdem haben die Eurozone und Deutschland genau das Wachstum erreicht im vergangenen Jahr, das wir Anfang 2025 erwartet hatten. Also für die Eurozone ein Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1% in Klammern ohne das besonders schwankungsfällige Irland, das man besser rausrechnet, und für Deutschland immerhin ein kleines Plus von 0,3%.
Du hast es gerade angesprochen, die deutsche Wirtschaft hat 2025 erstmals seit 2023 wieder etwas zulegen können. Wo lagen die Stärken und Schwächen?
Bei der Nachfrage war es vor allem ein Zuwachs beim privaten und beim öffentlichen Verbrauch. Die Einzelhandelsumsätze sind im vergangenen Jahr real, also nach Abzug der Inflation, um 2,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Weihnachtsgeschäft war insgesamt recht gut. Allerdings müssen wir sagen, dass in diesen Zahlen auch ein starker Onlinehandel drin ist. Zudem gab es mehr Ausgaben für Gesundheit, aber eben auch die öffentliche Hand hat wohl etwas mehr investiert als vorher. Insgesamt war die Ausfuhr dagegen schwach und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe und der Wohnungsbau, die waren beide im vergangenen Jahr rückläufig.
Deutschland blieb aber auch im vergangenen Jahr wieder weit hinter nahezu allen anderen Ländern der Eurozone zurück. In welchen Ländern der EU lief es 2025 besonders gut?
Es lief zum einen recht gut in Ländern wie Polen. Zum anderen innerhalb der Eurozone, insbesondere in den ehemaligen Krisenstaaten an der Europeripherie. So war das Wachstum im vergangenen Jahr in Spanien bei 2,8% wirklich gut. Portugal hat knapp 2% erreicht, Griechenland wahrscheinlich etwas über 2%. Das sind gute Zahlen. Diese Länder haben sich unter dem Druck der Eurokrise gemausert. Sie haben ja einiges an Reformen während und nach der Eurokrise gemacht. Dazu kommt natürlich auch, dass in diesen Ländern Mehrausgaben der Europäischen Union für das Nach-Pandemie-Programm eine gewisse Rolle spielen. Italien mit einem Wachstum von 0,7% im vergangenen Jahr hat auch von EU-Mehrausgaben profitiert. Frankreich hatte ein Wachstum von 0,9%. Das ist nicht besonders viel, aber immerhin noch mehr als Deutschland aufweisen kann.
Dann blicken wir nach vorn. Was erwartest du für 2026? Kann die Eurozone ihr Wachstumstempo möglicherweise noch etwas steigern?
Ja, Chris, es spricht einiges dafür, dass das Wachstum 2026 sogar noch etwas besser werden kann in der Eurozone. Zum einen, die Leitzinsen sind niedrig. Die Zuwachsrate für Hypothekenkredite lag bei 2,8% im Dezember. Ein Jahr zuvor waren es nur 0,5% im Vorjahresvergleich. Das heißt, der Wohnungsbau dürfte im Laufe des Jahres 2026 endlich wieder anspringen. Außerdem ist die Fiskalpolitik insgesamt leicht expansiv. Das sind zum einen die deutschen Mehrausgaben, aber auch die EU-Mittel aus dem Nach-Pandemie-Programm, insbesondere für einige südeuropäische Länder. Also Geldpolitik expansiv, Fiskalpolitik stützt, das müsste eigentlich für etwas mehr Wachstum sorgen. Wobei wir wieder, wenn wir die Zahlen vergleichen, darauf achten müssen, dass wir den Sonderfaktor Irland rausrechnen. Nach 1% ohne Irland im vergangenen Jahr erwarte ich ein Wachstum für die Eurozone von 1,3% in diesem Jahr.
Und siehst du neben der Geld- und Fiskalpolitik weitere Gründe für einen gewissen Optimismus?
Ja, eindeutig. Zum einen haben wir den Energiepreisschock der Jahre 2022-2023 weitgehend überstanden. Unsere Ausgaben für die Einfuhr von fossilen Energien, also Öl, Gas, Kohle, sind jetzt wieder so hoch wie im vergangenen Jahrzehnt, also bei knapp 2,5% unserer Wirtschaftsleistung. Das war nach Russlands Angriff auf die Ukraine 2023 auf einen Höchstwert von nahezu 6% hochgeschnellt. Jetzt knapp 2,5%. Das heißt, wir müssen jetzt deutlich weniger Geld für Energieeinfuhren ausgeben als vor 3 Jahren. Das heißt auch, wir haben jetzt mehr Geld wieder, das wir im Inland verwenden können. Die Preise für Energie sind zwar immer noch hoch, aber die Energieeinfuhren sind gesunken, unter anderem, weil wir eben bei der Energie gespart haben. Ein ganz anderer Grund kommt dazu. Die Arbeitslosigkeit ist in der Eurozone insgesamt rückläufig, nicht in Deutschland, aber in Spanien, in Italien kräftig. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone insgesamt ist im Dezember auf 6,2% gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit dem Beginn der Währungsunion. Und bei geringer Arbeitslosigkeit werden einige Bürger wohl ihre Portemonnaies weiter öffnen. Sie werden sich das trauen. Und natürlich der bereits angesprochene deutsche Fiskalimpuls kommt dazu, um das Wachstum in Deutschland und ein bisschen auch in der Eurozone zu stützen.
Holger, du hast eben bereits die zusätzlichen deutschen Staatsausgaben erwähnt. Wie sehr kann dieser Fiskalimpuls in diesem Jahr die deutsche Konjunktur anschieben?
Ich glaube, dass die zusätzlichen Staatsausgaben etwa 0,3% zusätzlich zur deutschen Wachstumsrate beitragen werden. Das sind die Ausgaben für Verteidigung, die Mehrausgaben für die Infrastruktur vor allen Dingen. 0,3%, das ist ein Beitrag zum Wachstum, der geringer ist, als unsere Bundesregierung es selbst erwartet. Aber wir sind in Deutschland halt nicht ganz so schnell, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Wir haben unsere Genehmigungsverfahren, die dauern. Das wird jetzt gestrafft, aber trotzdem, das dauert. Auch das Straffen dauert ja zunächst einmal. Und wenn die Aufträge dann vergeben sind, müssen Firmen sie ja auch ausführen können. Da fehlt es teilweise an Kapazitäten. Also ich glaube, das Geld wird ausgegeben, aber nicht ganz so schnell, wie die Regierung und manch andere Beobachter es erwarten. Aber das heißt natürlich auch, das Geld reicht dann auch länger.
Holger, siehst du Chancen, dass die Wirtschaft in Deutschland bald wieder ähnlich schnell wachsen kann wie in der Eurozone insgesamt?
Wahrscheinlich nicht. Dafür bräuchten wir wesentlich mehr Reformen, als die Regierung derzeit plant. Dazu bräuchten wir große Sozialreformen, um die Lohnnebenkosten zu senken und nicht, um nur den Anstieg der Lohnnebenkosten vielleicht zu stoppen. Ich denke, es wird in diesem Jahr bei Rente und Gesundheit einige Schritte in die richtige Richtung geben, aber wahrscheinlich eben keine ganz große Reform. Also, ich erwarte schon, dass wir das Trendwachstum von etwa 0,4% in den vergangenen Jahren etwas steigern können. Aber die 1,2% Trendwachstumsrate der Eurozone insgesamt werden wir wohl nicht erreichen.
Du hast Frankreich schon kurz angesprochen. Wie sieht es bei unserem großen Nachbarland Frankreich aus? Die politische Krise geht weiter. Die Minderheitsregierung in Paris ist kaum handlungsfähig. Alle Zeichen deuten auf Stillstand, oder?
Also Stillstand ist wahrscheinlich nicht mehr ganz das richtige Wort für Frankreich. Die politische Krise ist vorerst abgeflaut. Die Minderheitsregierung von Sébastien Lecornu hat eine Serie von Misstrauensabstimmungen im Parlament überstanden, weil die Sozialisten sich enthalten haben. Der Staatshaushalt für dieses Jahr ist jetzt endlich unter Dach und Fach. Und das ist gut. Damit ist die politische Unsicherheit zumindest etwas in den Hintergrund getreten. Der Staatshaushalt selbst ist nicht berauschend, aber immerhin, es gibt jetzt einen. Nach den Kommunalwahlen im März könnte es politisch noch einmal interessant werden. Aber derzeit sieht es so aus, dass die Minderheitsregierung von Lecornu sich im Amt halten kann und dass es keine vorgezogenen Parlamentswahlen gibt. Vermutlich wird die politische Lage, so Stand jetzt, halbwegs stabil bleiben bis zu den regulären Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Frühjahr 2027. Und rein wirtschaftlich, in Frankreich läuft es ja besser als in Deutschland. Die Stimmung hat sich dort bei weniger politischer Unsicherheit zuletzt auch weiter aufgehellt. Also, Frankreich könnte in diesem Jahr etwas mehr Wachstum schaffen als die 0,9% vom vergangenen Jahr.
Dann lass uns noch über das Jahr 2026 hinausblicken. Wie könnte es mit der Konjunktur darüber hinaus weitergehen?
Konjunkturzyklen entwickeln ja oft ihre eigene Dynamik. Wenn es gut geht, dann steigt die Stimmung, dann geben die Bürger, dann geben die Unternehmen noch mehr Geld aus. Ich denke, dass der Aufschwung 2027 weiter an Fahrt gewinnen kann. Der deutsche Fiskalimpuls wird dann wahrscheinlich etwas stärker wirken als in diesem Jahr. Und bei bereits in diesem Jahr besserer Konjunktur in Deutschland dürfte sich die Stimmung der Haushalte und Unternehmen auch bei uns aufhellen. Das heißt, ich erwarte gerade auch in Deutschland für 2027 einen stärkeren Zuwachs beim privaten Verbrauch und auch mehr Investitionen der Privatwirtschaft. Also im kommenden Jahr können wir dann Wachstumsraten erreichen von 1,5% in der Eurozone und in Deutschland vielleicht sogar 1,3%. Für unsere Verhältnisse wäre das ziemlich gut.
Und was heißt dies für Inflation und Geldpolitik?
Nun, die Inflation ist vorerst kein Problem. Derzeit liegt sie in Deutschland knapp über, in der Eurozone knapp unter 2%. Ich rechne mit ähnlichen Werten für den Rest des Jahres. Der Lohndruck geht vorerst noch etwas zurück. Aber im Jahr 2027 werden wir bei besserer Konjunktur wahrscheinlich wieder mehr Lohndruck bekommen. Wenn wir also gleichzeitig haben eine Wachstumsrate oberhalb des Trends, mehr Nachfrage der privaten Verbraucher und einen langsam wieder anziehenden Lohndruck, dann dürfte der Preisauftrieb auch wieder sich etwas beschleunigen. Und dann rechne ich damit, dass im Laufe des Jahres 2027, wahrscheinlich in etwa ab Jahresmitte, die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik dann doch vorsichtig straffen muss. Dass sie von ihrem Einlagensatz derzeit 2% dann ab Mitte nächsten Jahres schrittweise auf einen in etwa neutralen Satz von 3% hochgeht. Und das wird dann im Jahr 2028 zeitlich verzögert die Konjunktur in ein etwas ruhigeres Fahrwasser bringen. Für 2028 rechne ich dann mit Wachstum in der Eurozone von etwa 1,3%. Also, man kann es auch so zusammenfassen, wahrscheinlich erreichen wir im Jahr 2027 den Höhepunkt des aktuellen Konjunkturzykluses. Danach kann das Wachstum sich dann bei etwas höheren Leitzinsen wieder etwas abschwächen.
Holger, alles in allem klingt das ja zumindest verhalten positiv. Lass mich deshalb zum Abschluss fragen, wo siehst du die größten Risiken für die deutsche und europäische Konjunktur in diesem Jahr?
Chris, das Leben ist natürlich immer voller Risiken. Natürlich, Trump könnte es sich auch anders überlegen. Er könnte noch mehr Zölle verhängen, obwohl er damit die Preise, die Inflation in den USA anheizen würde und damit vermutlich den Wahlchancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen im November schaden würde. Es ist auch denkbar, dass China die Weltmärkte noch mehr als bisher überschwemmt mit den Ergebnissen seiner industriellen Überkapazitäten. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass die US-Inflation so stark ansteigt, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen erhöhen muss. Die Folge wäre dann eine schwächere US- und Weltkonjunktur und wir hätten vermutlich auch erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten. Denkbar ist natürlich auch, dass Deutschland enttäuscht. Beispielsweise, wenn der Abbau von Regulierung überhaupt nicht vorankommt und damit die Stimmung im Unternehmenssektor schlecht bleibt. Völlig ausgeschlossen ist auch nicht, dass es in Frankreich doch zu einer größeren politischen Krise kommt. Und natürlich, was die Weltpolitik betrifft, wir müssen auf Russland, Ukraine achten und vor allen Dingen auch auf China. Der größte geopolitische Unfall wäre, wenn China alle Seewege nach Taiwan blockieren würde. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber völlig ausgeschlossen ist es nicht. Alles in allem, wir haben eine lange Liste von Risiken, aber wir haben eigentlich immer Risiken. Derzeit sieht es zum Glück nicht so aus, dass diese Risiken auch wirklich eintreten würden. Aber klopfen wir einmal kurz auf Holz.
Nächste Woche werfen wir einen Blick über den Ärmelkanal und sprechen über die Lage in Großbritannien. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.